Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben zwei Spiele des 33. Spieltages schon vorbesprochen und kommen jetzt logischerweise zum dritten. Auch das wird Samstag um 15:30 stattfinden in der Konferenz, wie man sagt. Und es ist das Duell zwischen Fürth und Dortmund. Für beide Vereine geht es nicht mehr um wahnsinnig viel, aber es könnte sich, ja, gerade aus Dortmunds Sicht natürlich nochmal ein ernüchternder Saisonabschluss entspinnen, so langsam. Also sprechen wir drüber mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael.
Hallo zusammen.
Und auf der anderen Seite mit Stani Schupp. Hallo Stani.
Grüß euch. Hi.
Damit also vollzählig hier und wir können in die Betrachtung gehen. Am vergangenen Spieltag gab es für die Fürther, auf die wollen wir als erstes blicken, erneut ein Unentschieden. Das beherrschen sie ja gerade in der Rückrunde sehr gut. Gegen Union Berlin ein Unentschieden gegen eine Mannschaft, die ja noch um die Champions League sogar kämpft, wenn man rechnerisch drauf guckt. Und man hat sogar relativ lange bis zur 72. Minute führen können. Also spricht schon dafür, dass ja die Haltung und die Stimmung besser ist, als man vielleicht denken würde, wenn man sagt, der Abstieg steht schon fest. Michael, was machst du aus dem Auftritt in Berlin?
Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Ausflug, wenn man denkt, dass man nächstes Jahr als Clipboard-Reporter wieder nach Heidenheim oder Sandhausen fährt. Das ist auf jeden Fall das Schöne an der Bundesliga, dass man auch solche Spiele mitnehmen kann. Ich war auch in Berlin und es war ganz witzig zu sehen, weil die Alte Försterei ist ja so ein enges Stadion. Man kriegt mal sehr gut die Stimmungen und auch die Meinungen der Menschen mit hinter mir, saßen direkt in der Reihe VIPs. Die waren sehr verwundert, ob dieses Auftritt der hat ein bisschen umgestellt taktisch, hat auf ein 5-2-3 oder 3-4-3, je nachdem, ob 3- oder 5er-Kette dann im Aufbau das war, umgestellt mit drei Stürmern eben vorne, mit Rogota, Jessic Nankam und Jamie Leveling, der nach seiner Corona-Pause schon wieder direkt von Beginn an spielen konnte. Und damit ist Union so gar nicht zurechtgekommen, weil die Fürther eben diesen Dreieraufbau der Unioner einfach immer mit drei Leuten angelaufen und zugestellt haben. Und Union kam dann überhaupt nicht so in ihr Spiel. Sie haben auch diese Duelle auf den Außen eigentlich gar nicht bekommen. Also auch Willems und Itter, die beiden Außenparts in den Dreier-Fünferkette waren auch gut, haben das Spiel gut unterbunden. Und Fürth hatte eigentlich schon in den ersten 20 Minuten zwei oder drei Chancen, um das Spiel also auf seine Seite zu ziehen, um in Führung zu gehen. Also zweimal der Ball wieder typisch führt, also einmal so durch den Strafraum durchgerauscht, einmal hat Gotha ein Luftloch geschlagen, kurz darauf hat Nankam ein Luftloch geschlagen, da hat man wieder diese Abschlussschwäche gesehen. Als Fußballerisch war das wirklich gut von Fürth, aber diese Abschlussschwäche war echt wieder krass zu sehen. Da hat man kurz noch Pech, dass Raschel den Ball an die Unterkante der Latte setzt. Das ist wahrscheinlich auch wieder typisch für Fürth, dass der Ball dann eben vor der Linie aufspielt und nicht dahinter. Und dann ist man tatsächlich auch in Führung gegangen durch Gotha nach dem Freistoß. Sehr guter Schuss von ihm. Sein neuntes Saisontor, was auch schon einige gesagt war, ich glaube, es ist 27, die Fürth insgesamt hat, oder 26. Er war an 14 beteiligt insgesamt, also mehr als bei der Hälfte. Ja, und dann hat man es auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Union hatte ja dann umgestellt, hat mit Vogelsammer einen dritten Stürmer gebracht, hat mit diesem aber nicht viel eigentlich zustande gebracht. Ich würde auch davon ausgehen, dass Fürth dieses Spiel gewonnen hätte, wenn sie nicht dann das gemacht hätten, was Fürth eben öfter mal macht, nämlich eine Slapstick-Aktion einzubauen. Und dann, ich denke, alle, die gesehen haben, werden auch in dieser Szene konfrontiert worden sein. Das Fürth ja betont, immer wieder von hinten herausspielen zu wollen. Das haben sie auch bei Union oft gut gemacht, aber da hat eben Andreas Linde, der Torhüter, den Ball im Strafraum im Fünfer quergelegt zu Viergeber, der dann statt einfach nach links zu verlagern ins Dribbling gegangen ist. Und dann Sven Michel hat Dankeschön gesagt, zwei Minuten nach seiner Einwechslung hat zum Ausgleich getroffen. Dann hätte man denken können, das Spiel kippt noch. Fürth verliert auf jeden Fall, so wie sie oft in der Saison verloren haben, aber Union hat dann auch nicht danach nicht viel zusammengebracht. Ich fand, das war relativ eindimensionales Spiel von Union. Wenig klare Chancen und so war es dann eben nach 95 Minuten ein gerechtes 1:1. Und als Fürth muss man sich ärgern, dass man eigentlich in der ersten Halbzeit dann, wie du schon sagtest, vielleicht Champions League-Teilnehmer, aber zumindest Europapokal-Teilnehmer, eigentlich beherrscht hat und dominiert hat und am Ende wieder nur einen Punkt mitnimmt, damit auch im 16. Auftritt keinen Auswärtssieg geholt hat.
Die Chance hat man liegen lassen auf den Auswärtssieg, aber man zeigt weiter, ja, sehr mindestens solide bis gute Auftritte und das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Nachricht für den kommenden Gegner, für die Dortmunder, denn die, ja, Michael hat eben gesagt, man war vielleicht etwas überrascht aufgrund des guten Auftritts der Fürther. Eine Sache, die ich nicht verspürt habe beim Endergebnis am vergangenen Wochenende zwischen Dortmund und Bochum, war Überraschung, wenn man ehrlich ist, nach dieser Saison. Horrende Defensivleistung erneut, 4:3 verliert man gegen den ersten Aufsteiger, spielt man gegen den zweiten. Was war das für ein Spiel? Warum ist Dortmund nicht in der Lage, Platz 2 klar zu machen? Stani, hilf uns, was ist mit diesem Verein?
Als ob wir nach 33 Spieltagen die Frage beantworten können, die sich seit Spieltag 1 gefühlt durchzieht. Also eine Sache hat Dortmund mit Fürth relativ stark gemeinsam, das ist nämlich sich gute Ausgangssituationen durch individuelle Patzer sehr, sehr schnell kaputt zu machen. Und es war, ja, wobei das war ja nicht mal eine gute Ausgangssituation, lag ja direkt 2-0 hinten, also da kann man nicht viel von Ausgangssituationen reden, aber es war halt einfach, kommt sehr viel Pech und sehr viel Unvermögen zusammen. Gut, dass da ich glaube, Akanji ausrutscht und Polter so frei einköpfen kann, okay. Dass auf der anderen Seite der, ich weiß nicht mehr, wer das 4-3 oder das 3-3 geschossen hat, war mir gerade nicht mehr sicher, nicht eng genug gedeckt wird, auf dem falschen Fuß erwischt wird als Abwehrspieler, passiert, aber das summiert sich halt insofern schon über die ganze Spielzeit, dass man einfach nicht mehr von, ja, ausschließlich von Pech reden kann. Es war einfach, was ich mich halt gefragt habe, ist, man schafft es tatsächlich, den zweiten Auftritt von 3 vor ausverkauftem Haus oder zumindest vor wieder gut gefülltem Haus, also gnadenlos zu vergeigen. Also ich hatte das Gefühl, dass Dortmund teilweise zu Hause besser gespielt hat, als die Zuschauer noch nicht reingekommen sind oder zumindest 20.000 bis 25.000 drin waren. Das muss einen irgendwie pushen. Klar, für Bochum ging es um den Klassenerhalt. Den hätten sie jetzt, wenn man ehrlich sind, auch so geholt. Früher oder später, Stuttgart hat ja sowieso nicht gewonnen, deswegen wäre das auch so sicher gewesen. Die waren jetzt nicht akut vom Abstieg bedroht, aber man hat trotzdem gemerkt, dass das Bochum irgendwie mehr kämpferischen Willen und generell mehr Laufbereitschaft an den Tag gelegt hat. Auch wenn Rose vorhin gesagt hat auf der PK, dass Dortmund mehr gelaufen ist, mehr Sprints hingelegt hat. Aber am Ende des Tages ist es halt wie immer, die Chancenverwertung war halt nicht gut, die Absicherung war noch schlechter und dann darf man sich einfach zu Hause, also das ist wie immer gegen nominell schwächere Gegner, kannst du dir keine 4 Gegentore fangen. Man muss dazu sagen, klar, Rose in der PK eben auch angesprochen, 60 Minuten lief das eigentlich alles ganz gut. Man darf dennoch nicht vergessen, dass 2 der 3 Tore vom Elfmeterpunkt gefallen sind. Das heißt, es spricht jetzt nicht unbedingt für eine spielerische Glanzleistung, die man da an den Tag gelegt hat. Dennoch hat man das Spiel gedreht. Dennoch, wiederum ist es immer noch der Anspruch von Dortmund, ein Spiel gegen Bochum nicht zu verlieren und vor allem nicht mit 4 Gegentoren. Und ja, also ich persönlich bin relativ froh, dass die Saison langsam zu Ende ist. Der zweite Platz sollte im Normalfall jetzt auch nicht mehr gefährdet sein, aber was ist schon normal? Und man muss sich eigentlich mehr darüber Gedanken machen, warum man irgendwie 11x3 Gegentore und 5x4 Gegentore in die Saison kassiert hat, jetzt glaube ich bei 50 Gegentoren steht und das ist ganz, ganz schlecht für einen Tabellenzweiten. Ich glaube, ungefähr die gleiche Gegentorbilanz hat irgendwie jemand im Keller. Ich weiß nicht, ob das
Bielefeld
irgendwie Hertha
hat,
war oder so.
Bielefeld hat gleich viele Gegentore bekommen.
Ja, also das sagt relativ viel aus. Genau, das sagt relativ viel aus. Man kann sich halt immer noch darauf verlassen, dass die Offensive das Ganze, nicht wettmacht, aber ein bisschen retuschieren kann und ja, wie die Offensive nächstes Jahr aussieht, ist ja auch noch ein bisschen in Frage gestellt. Und wenn mit Beiner und Gittens ein 17-Jähriger mit der Lichtblick war bei dem Spiel, sagt das halt auch noch mal was aus. Und ja, da wird noch viel passieren, glaube ich, intern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man eine komplett andere Mannschaft nächstes Jahr auf den Platz sieht. Aber ja, man hat ja noch 2 Spiele und vor allem dann der Abschluss zu Hause gegen Hertha, die dann ziemlich wahrscheinlich dann immer noch einen Abstieg spielen werden, beziehungsweise einen Klassenerhalt kämpfen werden. Und da wird es wieder einen Gegner geben, der für den es um alles geht oder um viel mehr geht, als es für Dortmund der Fall war oder ist. Und dann wird man halt wieder gucken müssen, wer halt den größeren Willen hat und auch, sag ich mal, einen größeren Kampfgeist an den Tag legt.
Michael, wenn wir jetzt nochmal auf die Fürther blicken, wir haben jetzt das letzte Heimspiel in dieser Saison, also Man möchte sicherlich einen ordentlichen Abschied hinlegen, dann nochmal ein Highlight-Spiel einfach gegen diesen ganz großen Namen. Es können auch endlich wieder alle Fans vor Ort sein, die ins Stadion dürfen. Ist ja eigentlich eine ganz gute Chance, um nochmal einen persönlichen Abschluss zu schaffen. Hinspiel hat man es den Dortmundern schon schwer gemacht, lange Zeit. Jetzt hat man auch eine gute Leistung gegen Union gezeigt. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du auf dieses Spiel blickst? Ist da nicht vielleicht doch eine gute Möglichkeit, wirklich einen schönen, ja, Favoriten- oder Underdog-Sieg ist es dann ja zu feiern und sich so gebührend zu verabschieden vom eigenen Publikum?
Das ist ganz witzig, dass du sagst, man hatte jetzt mal die Chance, dass alle Fans ins Stadion dürfen. Das dürfen sie ja schon seit einigen Wochen und in Fürth war es nie voll, was ja auch ein bisschen bezeichnet ist. Also klar, es war klar, dass man absteigen wird, aber auch gegen Leverkusen zuletzt waren nur 11.000 da bei knapp 16.500 Plätzen. Also das Interesse ist schon merklich gering geworden. Jetzt wegen BVB ist auch das erste, das wirklich komplett ausverkauft ist. Also man hat ja unter Corona-Bedingungen ja ausverkaufte Spiele, aber klar, da ist die Freude groß, nochmal so einen großen Verein im Rundhof begrüßen zu dürfen. Ich denke, die Fürther werden sich auch nicht hängen. Auch so motiviert sein. Es werden viele Dortmunder-Fans natürlich da sein, aber auch viele andere Fans, letztes Bundesligaspiel. Also ich habe ein ganz gutes Gefühl, Fürth hat sich ja eigentlich wirklich auch nie hängen lassen, außer in einigen Spielen. Deswegen, es wird ein schöner Samstag werden, ein schöner Abschied aus der Bundesliga. Und was halt spannend zu sehen sein wird, ist zum Beispiel, wie der Abschied von Stefan Deitl auch im Rundhof verlaufen wird. Also hatten wir ja vergangene Woche drüber gesprochen, über diese etwas mysteriösen Umstände, dass er immer von dieser offenen und ehrlichen Kommunikation gesprochen hatte mit Rashid Azzouzi und dann eben niemanden informiert hatte, dass er zu Vertragsgesprächen nach Hannover reist, wo er immer noch nicht unterschrieben hat. Das ist auch ganz witzig. Also seit einer Woche ist er weg aus Fürth. Es ist sicher, dass er gehen wird nach der Saison, aber er hat noch keinen neuen Verein. Ja, das bin ich gespannt, wie das Publikum darauf reagiert. Ich nehme an, das wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Also kann mir auch nicht vorstellen, dass da Menschen pfeifen, weil es war ja insgesamt doch eine sehr erfolgreiche Zeit. Und ansonsten auch aus Fürther Sicht, die Personallage hat sich ein bisschen entspannt. Unter der Woche hat jetzt auch Max Christiansen, der ja so dem Mittelfeld viel Stabilität gegeben hatte, in der hat sich wieder zurückgemeldet nach der Corona-Infektion. Jeremy Duziak hat wieder mit trainiert endlich. Paul Seguin, der auch einen Muskelfaserriss in der Wade hatte und zur Union wechselt nach der Saison, war auch wieder im Training. Also man hat ein bisschen mehr Optionen auch von der Bank. Und deswegen wird man dieses letzte Spiel einfach nochmal genießen, weil es ist das letzte schöne Bundesligaspiel, ohne jetzt dem FC Augsburg nahe treten zu wollen. Aber der 34. Spieler beim FC Augsburg ist dann wahrscheinlich auch der Abschied, den Fürth nach so einer Saison verdient hat.
Lasst uns noch gemeinsam tippen, wie dieser Abschied der Fürther vor heimischem Publikum aus der Bundesliga ausgehen könnte. Dani, was glaubst du? Wie wird das Endergebnis sein?
Ich will nur sagen, es sind ja 20 Grad für Samstag vorher gesagt. Ich komme auch rum und gucke es mir an. Ich denke, da werden mehr Leute da sein als jetzt zuvor, weil das Wetter auch wahrscheinlich besser ist. Ich denke mal, dass es ein 0-3 wird aus Fürther Sicht, also ein 3-0 für den BVB, weil tatsächlich doch individuell die Klassen extrem weit auseinander liegen. Ich weiß noch, das letzte Mal, als Dortmund in Fürth gespielt hat, irgendwann um 2012 rum, war das auch.
Das war 2013.
Oder 13, genau, siehst du, ungefähr. Was auch ähnlich, Dortmund war da aber noch ein bisschen kaltschnäuziger, als sie es jetzt sind, also um Strecken wahrscheinlich. Und ich glaube, dass tatsächlich weil Fürth offensiv einfach nicht gefährlich genug ist, defensiv mindestens genauso anfällig wie Dortmund selbst, glaube ich schon, dass es eine klare Sache wird. Aber da ich ja immer tippen muss, ich will ja bei solchen Spielen eigentlich gar nicht tippen, weil man kann sowieso nichts mehr sagen, aber ich glaube tatsächlich 3-0 für den BVB.
3-0, der Tipp von Stani Schupp. Michael, was glaubst du?
Ja, ganz, ganz schwierig. Ich habe mir meinen Optimismus ja eigentlich bis zur vergangenen Woche bewahrt, dann habe ich mal gegen Fürth getippt, dann macht es so ein gutes Spiel. Also muss ich jetzt quasi gegen Fürth tippen. Dann tippe ich ein 1-3. Also 3-1 für den BVB. Leider dann ohne José Mourinho, der ja beim letzten Mal als Fürth zum ersten Mal gegen den BVB 6-1 damals verloren hat, war José Mourinho auf der Tribüne, um den BVB für die Champions League zu beobachten.
Das wird wahrscheinlich der nicht der Fall sein. Damals. Ja. Vielleicht kommt er trotzdem.
Ja, vielleicht um Fürth zu beobachten.
Das könnte sein. Sie werden sich Mourinho-esque aus meiner Sicht ein 1-1 erspielen, weil ich Fürth mehr zutraue als Dortmund nach dieser Saison. Das ist mein Tipp, 1-1. Ich bedanke mich bei Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, dass er heute bei uns war. Danke dir, Michael.
Sehr gerne.
Natürlich auch vielen Dank an Stani, dass er heute dabei war. Danke dir, Stani.
Jederzeit, danke dir.
Nach einer kurzen Pause hören wir uns wieder mit dem nächsten Spiel, dem vielleicht spannendsten Spiel, denn für beide Mannschaften geht es noch um vieles an diesem Spieltag. Freiburg gegen Union nach einer kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.